Seit Ostern bin ich in guter Hoffnung. Das heißt, ich bin nicht schwanger. Aber ich habe Hoffnung. Ich habe Glauben. Ich habe Gottvertrauen. Das Leben ist nie mehr hoffnungslos, ist mein Thema heute Abend. Und ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Wir haben so viele verschiedene Themen, interessante Themen. Ich bin selbst immer betroffen. Denn das, was mich angesprochen hat und anspricht, das versuche ich weiterzugeben. Denn das geht mir zu Herzen. Und ich denke, das kann ich auch gleich weitergeben an andere. Und das bewegt auch andere. So, am Morgen wird das Thema sein, Gottes Verheißungen gelten immer. Himmel und Erde mag brennen, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Also Gottes Verheißungen. Man kann dir alles nehmen, wenn dir das Wort Gottes weggenommen wird, wenn du keinen Glauben mehr hast, hast du keinen Boden unter die Füße, dann hängst du in der Luft. Gottes Verheißungen gelten, bleiben immer. Am Mittwoch wird das Thema sein von der Vergebung, die Realität der Vergebung. Dann kommenden Freitag, die Wahrheit siegt immer, das Licht siegt immer, das Leben siegt immer, das Gute siegt immer. Und ja, wir wollen vom Sieg Gottes reden. Was habe ich von Ostern? Was bleibt mir übrig? Und nicht nur Ostereier und nicht nur irgendwie Osterhase, noch der alte Schokolade. Das wird nachher wahrscheinlich als Nikolaus verpackt gegen Weihnachten. Nein, ich habe Jesus. Er ist der König, der Herr aller Herren. Das Leben ist manchmal verfahren, manchmal verwirrt, manchmal irgendwie verfangen, aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und deshalb Ostern ist eine Zeit, wo wir wieder auftanken, aufladen und ja, für den Rest ja, der Tage, des Monate weitergehen können. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich weiß eines, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre diese Predigt heute umsonst. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten wir keine Hoffnung, hätten wir keine Kraft, hätten wir keinen Sieg. Der Tod würde triumphieren, das wäre das Letzte. Aber ich weiß, der Herr ist es. Der Erste und der Letzte, der Anfänger und Vollendung unseres Glaubens. Er gibt uns Hoffnung, er gibt uns Frieden, er gibt uns all diese Dinge, die wir zum Leben brauchen. So, ein Mensch braucht Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt als Letztes, sagt man immer wieder. Hoffnung, wenn das einmal einem Menschen fehlt, dann wird er krank, ist nicht heilbar. Wenn er zum Arzt geht und der Arzt sagt, also wissen Sie, ich kann Ihnen nicht helfen, dann brauchst du nicht mehr weiter zum Arzt gehen, da kannst du gleich einen Strick nehmen und dich aufhängen. Aber wir haben Hoffnung, Lob und Dank. Hoffnung auf Zukunft, Hoffnung, dass es weitergeht, denn Jesus lebt. Wir singen in einem Lied so schön, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. In 1. Korinther 13 heißt es, Hoffnung, Glaube, Liebe, diese drei. Und alles hört auf, aber die Liebe bleibt. Und Hoffnung ist so wichtig, um zu leben, zu existieren, um sein Leben zu managen. Hoffnung ist genauso wichtig wie Glaube und wie Liebe. Ohne Liebe funktioniert es nicht und ohne Glauben funktioniert es nicht und ohne Hoffnung auch nicht. Es ist immer interessant, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Wenn es einem Glied gut geht, wenn der Kopf sich freut, dann freut sich der ganze Mensch. Aber weh, wenn etwas fehlt. Und ich habe eines festgestellt und gestern habe ich kurz angeschnitten, wenn man krank ist, wenn man sich das Bein bricht, dann muss der ganze Mensch ins Krankenhaus. Verstehst du? Und wenn jemand geistige Probleme hat, Kopfschmerzen hat, dann muss der ganze Mensch mit seinem Kopf ins Krankenhaus. Da bleibt ihm nichts erspart. Also der ganze Mensch, das betrifft immer den ganzen Menschen. Geht es dir in einem Punkt gut, kann ich dir sagen, dann hast du Hoffnung, dass es mit dir noch besser wird und vorwärts geht. Also wenn ein Glied leiden, leiden alle Glieder. Wenn du irgendwo Probleme hast in deinem persönlichen Leben, dann muss der ganze Mensch in die Behandlung. Oder beim Auto. Da kann ich nicht sagen, dass die Batterie bringe ich in die Werkstatt. Nein, ich muss das komplette Auto in die Werkstatt bringen. Und dann wird er da gecheckt, durchgeguckt und kontrolliert und dann wird gesagt, was da fehlt. So, wenn du krank bist, wenn du schwach bist, wenn du hoffnungslos bist, du musst ins Krankenhaus. Muss von Gott behandelt werden, von Gott bearbeitet werden. Der ganze Mensch muss ja, zu der Diagnose untersucht werden, was fehlt mir, wo ist mir die Hoffnung verloren gegangen. Wenn du auf dem Operationstisch liegst, da kriegst du Narkose und dann schläft der ganze Mensch ein. Verstehst du? Und dann wird gearbeitet und dann wird gedoktert. So, der ganze Mensch ist immer betroffen. Du kannst nicht sagen, nur mein Finger. Nein. Oder meine Hand. Der Mensch ist ein komplettes Wesen. Wenn du einen Traum hast, dann betrifft es deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Mir geht es heute um das große Thema Hoffnung. Hoffnung ist, du brauchst etwas, an das du dich festhalten kannst, auch wenn es manchmal ein Strohhalm ist. Der Mensch braucht auch manchmal ganz billige Zusagen, dass jemand sagt, du, ich stehe hinter dir, ich bete für dich. Das gibt einem schon Hoffnung. Ich mache dir Mut, aus der Hoffnungslosigkeit herauszukommen. Die Waffe, die der Teufel gebraucht, das ist Hoffnungslosigkeit. Das ist die Waffe. Er versucht, die Menschen durch Hoffnungslosigkeit runterzuziehen. Er versucht, Menschen in Auswegslosigkeit zu bringen. Er versucht, ja, zur Verzweiflung zu treiben, durch dem er die Hoffnung wegnimmt. Lass dir die Hoffnung nicht nehmen, egal was es ist, auch wenn es nur ein Strohhalm ist, auch wenn es nur etwas ist, ein Wort. Weißt du, ein Wort kann große Dinge auslösen. Und ich möchte über die Hoffnung heute sprechen und lese eine Bibelstelle aus Römer Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und erfülle euch mit Frieden, erfülle euch im Glauben, erfülle euch, der Gott der Hoffnung erfülle euch, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Teufels Werkzeug ist Hoffnungslosigkeit und Gottes Werkzeug ist Hoffnung. Hoffnung, der Gott der Hoffnung, stell mal vor, nicht Gottes Friedens, nein, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Frieden, mit Freude und mit allem, was du brauchst. Gott will dich mit Hoffnung erfüllen, damit dein Leben weitergeht. Er ist auferstanden. Verstehst, auch wenn du nur einen Funken von dem verstehst, was an Ostern passiert ist, dann kannst du wieder weitermachen. Da hast du wieder Lebensfreude. Sie rannten, diese Emmaus-Jünger, zurück zu ihren Brüdern und der Herr ist auferstanden, der Herr ist uns erschienen. Wir haben das Brot mit ihm gebrochen und er ist mir begegnet. Guck mal, ein kleiner Funke löst einen großen Brand aus. Ein kleiner Funke. Du solltest in die Tankstelle kommen und Hoffnung tanken. Und wo tankt man Hoffnung? Unter der Predigt, beim Bibellesen, in der Gebetszeit, wenn man sich Zeit für Gott nimmt und mit Gott redet, im Gespräch mit Gott, dort tankst du Hoffnung. Oder in Sprachen beten. Viele Leute verkennen das Geheimnis des Sprachengebets. Das Sprachengebet ist, dass dein Geist sich entspannt, da kannst du was anderes denken, aber du redest durch deinen Mund, aus deiner Seele heraus Geheimnisse. Und die Bibel sagt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Das kann man nicht lernen. Weißt du, du kannst Deutsch lernen, du kannst Englisch lernen, du kannst, was weiß ich, welche Sprache lernen, aber das in Sprachen beten, heißt es, wie der Geist gab, auszusprechen. Der Heilige Geist. Es gibt Leute, die üben, die können alles, die lernen alles Mögliche. Du kannst meditieren, kannst dann in Ekstase verfallen und sagen, das ist jetzt das Besondere. Nein, der Heilige Geist muss dir diesen Funken anzünden, anstecken und in dir wirken. Hoffnung, plötzlich, es fängt mit einem Satz vielleicht, mit einem Wort an. Die Jünger hatten gebetet, die haben geglaubt, aber das hat alles nichts genützt, bis der Herr Jesus durch die verschlossene Tür zu ihnen gekommen ist und dann plötzlich in der Gegenwart Gottes, jetzt erlebt, mein Jesus, ja, erlebt. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, der Gott der Hoffnung füllt dich mit Ruhe, mit Frieden, mit Entspannung, mit Gelassenheit, mit ja, Trost, mit Gesundheit, mit Kraft und Stärke. Du kannst dich in der Gegenwart Gottes entspannen. Es ist nicht das, was wir vielleicht unter Entspannung verstehen, wenn wir irgendwo in der Therapie sind. Nein, in der Gegenwart Gottes, das ist mehr als Therapie. Du lässt dich fallen. Du sagst und denkst, ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Und Gott hat das letzte Wort über mein Leben. Er hat die Kontrolle über mein Leben. Tanken. Das ist, aber da musst du komplett ganz kommen. Mit Haut und Haaren und mit Knochen. Du musst alles mitbringen. Deine Seele und dein Geist. Nicht nur, ich bin im Geist dort. Nein, auch deine Seele und dein Körper muss dabei sein. Die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Was heißt das? Werdet voll Heiligen Geistes. Richtig voll getankt werden von Gott. Von der Gegenwart Gottes. Und Gott will uns ein erfülltes Leben auf allen Ebenen geben, so dass du keinen Mangel hast. Und ich meine nicht nur finanziell. Manche Leute denken, wenn ich finanziell alles habe, dann bin ich gesegnet. Nein, du kannst viel Geld haben und doch ein armer Tropf sein. Und Bismarck hat einmal gesagt, arm sind die Menschen, die nicht mehr haben als Geld. Wir brauchen mehr als nur Kapital und Vermögen und große Erbschaft oder was auch immer ist, um glücklich zu sein. Was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Wie viel Erde braucht der Mensch? Hat Tolstoi einmal einen Roman geschrieben oder ein Werk geschrieben. Nur so viel, was du für deinen Friedhof, für deinen Grab brauchst. Wie viel Erde braucht der Mensch? Du hast nichts hineingebracht in diese Welt und du bringst auch nichts raus. Was braucht der Mensch? Hoffnung. Hoffnung und nochmals Hoffnung. Erst wenn du Hoffnung hast, dann musst du niemand mehr beneiden. Bist ausgefüllt. Ich habe ja, was ich brauche. Ich habe Essen, ich hab Ruhe, ich habe Frieden, ich habe was anzuziehen. Meine Sorgen darf ich dem lieben Gott abgeben. Und das ist schön, wenn ich Gott meine Sorgen abgeben kann. Er sorgt für mich. Wie macht er das? Denkt drüber nach. Dann fügt er die Dinge, dann lässt er Dinge geschehen. Durch irgendwelche Umstände, durch irgendwelche Fügungen. Wir sind manchmal so verblüfft, wie das also passiert. Das habe ich gar nicht erwartet, das habe ich gar nicht geglaubt. Und es ist doch so gekommen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch, dass du mehr als genug hast. Und in dem Moment, wo Gott dich erfüllt mit Frieden, mit Freude, mit allem drumherum, was der Mensch braucht, um glücklich zu sein, dann musst du nicht mehr auf niemand eifersüchtig und neidisch sein. Da musst du dich auch mit niemand mehr vergleichen. Und das große Problem bei uns Menschen ist, wir vergleichen uns immer mit anderen. Du, der hat mehr als ich. Der ist schneller als ich. Der ist gesegneter als ich. Aber wenn du in Gott bist und in Gott ruhst, und weiß, ich bin in Gott geborgen, in seine Hände gezeichnet, niemand kann und wird mich aus seiner Hand reißen, dann musst du dich mit anderen gar nicht vergleichen. Dann darfst du sein. Denn du bist gesegnet und der andere wird auch gesegnet. Für den hat der liebe Gott genauso viel wie für dich und vielleicht sogar noch mehr. Aber du hast genug. Gott gibt uns so viel, was wir tragen können. Und was wir nicht tragen können, das gibt er uns gar nicht. Und das brauchen wir auch gar nicht. Und das ist für uns eine Belastung. Unser Gott ist kein armer Gott, er hat die Fülle, für jeden hat er genug. Sein Angebot ist so umfangreich, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Bei Gott findest du all das, was du brauchst. Von Gott aus sollst du keinen Mangel haben. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, der sorgt genug für mich, dass ich ausreichend habe, dass ich satt bin, dass ich nichts vermisse, dass mir nichts fehlt. Und ich muss niemand anders beeindrucken durch meine Religion, durch meinen Glauben, durch meine Überzeugung. Ich bin ich. Ich reiche mir aus. Bin mir genug. So, Gott ist auf meiner Seite und wenn ich ihn habe, manchmal denke ich, guck mal, der liebe Gott, wir haben 6-7 Milliarden Menschen und wenn jeder Mensch nur eine Stunde mit Gott redet, verstehst du, wie viele Milliarden von Stunden muss der liebe Gott verwenden für den und jenem? Nein. Gott hat, bei ihm läuft alles so zusammen, so umfangreich, jeder kann zu ihm kommen, aber lieber Vater zu ihm sagen, jeder Einzelne. Und er hat für jeden Einzelnen genug Liebe, genug Gnade, genug Beistand, Hoffnung, komm zu ihm. Und dann musst du dich nicht mehr um die anderen kümmern, dass der was wegnimmt, auf jemand eifersüchtig und neidisch sein. Wir sind hier, um uns nach Jesus auszurichten, was habe ich vom Glauben, was habe ich von der Liebe Gottes, was habe ich von Ostern, was bringt es mir? Zuerst einmal hör das Wort Gottes. Im Wort Gottes ist so viel. Du kannst die Bibel lesen, wo du willst, du kannst anfangen, vorne oder hinten in der Mitte und du findest immer wieder etwas Neues. Also ich predige schon über 40 Jahre und ich finde jedes Mal in der Bibel etwas Neues, entdecke was Neues und sage, liebe Zeit, wann werde ich mal fertig? Ich möchte mal irgendwann mal fertig sein mit dem ganzen Bibelstudium und Bibel lesen und mich inspirieren lassen. Gott hat so viele. Und manche Bibelstellen habe ich schon 20, 30 Mal gepredigt. Eher mal über den verlorenen Sohn. 3 Wochen lang evangelisiert, jeden Abend in Kiel, auf im Missionszelt. Und als ich dann fertig war, als die Evangelisation zu Ende war, habe ich gedacht, liebe Zeit, ich habe doch noch gar nichts gesagt. Da steckt so viel. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Mein Vater hat Brot die Fülle. Ich habe Hoffnung. Und jedes Mal was Neues. Und so die Gleichnisse Jesu, die sind unausschöpflich, unerforschlich. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude, mit Frieden, im Glauben, dass ihr immer reicher werdet. Und Gott will, dass wir immer reicher werden, dass wir immer mehr Energie bekommen, dass wir immer mehr von diesem göttlichen Leben in uns haben. Guck mal, so ein Kind wächst und dann ist er 1,50 Meter groß und dann 1,80 Meter. Verstehst? Und er bleibt immer das, was er ist in seiner Persönlichkeit und Wesen. Das wächst mit, die Person, das Ich. Und genauso, wenn du mit Gott wandelst und mit Gott lebst, du wächst. Gott erfüllt dich, du realisierst mehr und mehr von der Wirklichkeit Gottes in deinem Leben. Und immer mehr wird aus dir. Und plötzlich bist du so, ja, ein halber Riese, halber Goliath. Wir glauben an Gott der Hoffnung. Ich finde es gut, finde es ganz toll. Wir haben ja unten in Südafrika diesen Zipfel da, da heißt es Kap der guten Hoffnung. Das war zeitlang Kap der großen Stürme. Und als Vasco da Gama diesen Zipfel da umsegelte, hat er es umgetauft. Kap der guten Hoffnung. Und du solltest auch deine Probleme umsegeln, umrunden, umfahren, umgehen. Und dann kannst du auch sagen, das ist Kap der guten Hoffnung für mich persönlich. Das habe ich überwunden. Und wenn du etwas einmal überwunden hast, das hast du. Das, was du einmal gelernt hast, das kannst du. Denk drüber nach. Die meisten können von uns Rad fahren. Verstehst du, das hast du einmal gelernt und seitdem kannst du das. Oder schwimmen oder was anderes, was du einmal gelernt hast, das kannst du. Und deshalb, wenn du einmal eine Sache überwunden hast, eine Sache mal besiegt hast oder die Füße bekommen hast, das kannst du. Kap der guten Hoffnung. Dann kannst du weitermachen. Wir haben einen Gott, der uns hilft, die Dinge im Griff zu bekommen, egal was da passiert. Menschen, die das nicht gelernt haben, in kleinen Dingen. Wir sollten anfangen, in kleinen Dingen zu lernen, nicht große Dinge zu handeln. Nein, die Kleinigkeiten, mit den Kleinigkeiten. Und dann sollten wir anfangen, das zu überwinden, dies und jenes. Und es gibt so kleine Dinge zu überwinden, dass du jemanden vergibst, dass du mal Mund hältst. Das gehört dazu. Dass du nicht immer nur dir Gedanken bildest, sondern dass du mal deine Gedanken ruhen lässt, dass du auch da dass deine Gedanken mal Sabbat haben, sich entspannen können. So viele Menschen sind so aktiv auf 180. Komm zur Ruhe. Verstehst? Das sind Kleinigkeiten, dass man sich zur Ruhe hinsetzt oder sich irgendwo anstellt und wartet. Viele Menschen wissen nicht, was Geduld ist, was einfach stilles Sein bedeutet, was es bedeutet eigentlich, ja, loslassen, das sind Kleinigkeiten. Die Hände hochheben beim Beten, so wie ich gestern gesagt habe, der eine Oberstudienrat, verstehst du das, kommt und sagt, mit mir ist ein Wunder passiert, ich kann die Hände hochheben. Ich kann auch die Füße hochheben, wenn es sein muss. Verstehst du? Das ist kein Kunststück. Aber weißt du, für Gott was zu tun, das ist ein Kunststück. Denn der konnte, da war ein Sportlehrer auch noch dabei. Nebenbei hat er noch Sportunterricht gegeben. Also der konnte seine Hände und Füße bewegen. Aber was im Glauben zu tun, im Namen Jesu zu tun, die Hände hochzuheben im Namen Jesu. Das ist ein Kunststück für Jesus. Der Gott der Hoffnung erfülle euch. Egal was für Probleme du hast, einfach das Problem zu knacken, zu lösen. Und da solltest du sehen, wie das alles funktioniert. Ich habe mal einen Film angeguckt, wie Rabennüsse knacken. Hast du schon mal gesehen, wie Rabennüsse knacken? Die werfen auf einen Stein so eine Nuss oder werfen was noch auf die Nuss drauf, verstehst du? Die Natur, die Tiere, die versuchen durch Kleinigkeiten etwas zu entwickeln. Und wir sollen auch anfangen mit kleinen Dingen etwas zu entwickeln und sagen, Gott hilft mir, Gott steht mir bei, mit Gott kann ich das. Gib die Hoffnung nicht auf, auch wenn du manches nicht kannst. Die Römer, die haben für alles einen Gott gehabt und deshalb sagt Paulus, hier hake ich ein, der Gott der Hoffnung erfülle euch durch und durch. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Heilung. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Unsterblichkeit. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit, dass ihr wohl seid, mit Wohlhabenheit und ja, Wohlbefinden. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Orientierung. Du hast keine Hoffnung, aber wenn Gott dir deinen Geist erfüllt mit seiner Macht, mit Segen, mit Glück, mit Farbe und Schönheit. Gott will unser Leben erfüllen mit Farbe und Schönheit. Nicht nur alles in Grau. Das ist ja auch schön, man kann ja leben mit Grau. Aber das ist nicht alles. Gott will unser Leben verschönern, bunt machen. Er erfülle euch mit Freude. Was heißt das alles? Der Teufel ist ein Lügner und ein Betrüger und versucht uns immer wieder einzureden. Das ist nichts für dich. Das ist für die Apostel früher gewesen. Zeichen und Wunder. Oder das ist für Menschen, die vielleicht ins Ausland müssen und keine Sprachen können, die können in Sprachen beten. Ich kenne all diese Argumente, was die Leute so vorbringen und erzählen. Weißt du, das, was in der Bibel drinsteht, das ist für dich und mich. Nicht nur für ein paar Exklusive. Gott der Ruhe, des Friedens, des Schlafs. Und Gott gab den Menschen einen tiefen Schlaf. Auch das gehört. Nicht nur, dass du im Gottesdienst schläfst, nein, dass du draußen einfach schläfst und entspannst unter dem Feigenbaum oder der Palme oder wo auch immer, dich entspannst Die meisten Leute können heute nicht mehr entspannen. Da müssen sie irgendwo ins Kloster gehen, um sich zu entspannen, mal ruhig zu werden, runterzukommen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Die hatten halt diese Vorstellungen von Gott. Dieser Gott der Hoffnung erfülle euch mit Frieden, dass du Frieden hast in bestimmte Sachen in deinem Leben. Da tust du etwas, du unternimmst etwas, du siehst etwas und jetzt hast Frieden. Das wird aufgehen, das wird wachsen. Ihr habt es angefangen im Namen Gottes. Ich habe angestoßen und der Herr lässt es weiter gedeihen und sich weiterentwickeln. Wir sollten lernen, einfach in Frieden die Dinge geschehen lassen. Und dann, ich habe es gesagt, ich habe es getan, ich habe es losgelassen und jetzt habe ich Frieden. Jetzt, der Herr wacht über das Wort. Der Herr wacht über die Tat. Der Herr wacht dann über die Umstände, dass es genauso weitergeht wie bisher. Und einfach in Gott ruhen. Jetzt wird es alles gut werden. Ist alles in Ordnung? Dieses ganze sich ängstigen und sagen und zweifeln. Hab Hoffnung. Du hast es im Namen Gottes getan. Du hast ausgesät im Glauben, deine Zwiebel in die Erde gesteckt und jetzt warte, bis die Zwiebel aufgeht. Paulus schreibt hier diese Worte an die Gemeinde. Der Gott der Hoffnung stärke euch. Der Gott der Hoffnung gebe euch den Frieden. Ich habe getan, was ich tun konnte. In der Bibel haben wir von einer Frau und von ihr heißt es, die Maria Magdalena, die Leute schimpfen, rümpfen die Nase und wir hätten das alles verkaufen können. Aber diese Frau hat die Füße Jesu gesalbt im Glauben und von ihr heißt es, sie tat, was sie konnte. Mehr konnte sie nicht. Und genau solltest du auch heute Abend wissen, der Gott der Hoffnung erfüllt mich. Ich habe getan, was ich tun konnte. Ich habe gesagt, ich bin gegangen, ich habe gegeben, was ich konnte. Das ist alles, mehr kann ich nicht, mehr will ich nicht und mehr verlangt der liebe Gott nicht von mir. Und jetzt hoffst du, dass Gott Wachstum und Gedeihen schenkt. Die Bibel ist voller lebendiger Hoffnung und lebendigen Geschichten und Worte in der Bibel, wo Menschen etwas getan haben. Sie sind auf ihre Probleme zugegangen im Namen Gottes und die wussten nicht, wie die Sache ausgeht. Denk an David und Goliath. Ich lese 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 und folgende Verse. Hier schreibt Petrus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Weißt du, wenn du Hoffnung hast, preis Gott weiter und sag, danke Herr, ich habe es getan, ich habe es losgelassen, es gehört nicht mehr, jetzt gehört es dir, jetzt machst du wachst jetzt darüber. Und du solltest nicht immer wieder nachgucken und kontrollieren, guckt der liebe Gott nach, segnet er, geht die Sache auf, hoffe, dass es aufgeht und schlafe, geh schlafen, wie der Bauer, der schläft und er weiß, es wird aufgehen, ich habe es getan, was ich tun konnte. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren, mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Jeder Wiedergeborene hat eine lebendige Hoffnung. Der weiß, ich werde auferstehen. Der weiß, ich werde von Gott belohnt werden. Jeder Wiedergeborene weiß, ich bin in der Hand Gottes gezeichnet, mich kann niemand aus der Hand Gottes reißen, mich kann niemand von der Liebe Gottes trennen. Jeder Wiedergeborene hat uns wiedergeboren mit einer lebendigen Hoffnung. Weißt du, was das heißt? Es wird alles recht werden, es wird alles gut werden. Das ist Hoffnung. Und diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus von dem Tod auferstanden ist, schreibt Petrus weiter. Und sie richtet sich darauf, dass das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für mich bereithält, ich eines Tages in Besitz nehme. Das ist meine Hoffnung. Eines Tages werde ich, das kann ich gar nicht vorstellen, gekrönt werden. Eines Tages werde ich auf dem Thron sitzen. Eines Tages werde ich mit Christus regieren. All das sind so Hoffnungsbilder in meinem Leben. Und für mich im Himmel ist schon alles bereitet. Ein Apartment mit Aufzug, wo ich nicht die Treppen steigen muss. Perfekt. Weißt du, wir werden da, ja, Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und ich will euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid. Und der Herr Jesus, der wohnt in einem Palast, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, dass er denen bereitet, die ihn lieben. Das ist Hoffnung. Und wir sind gerettet auf Hoffnung. Wir haben es noch nicht, aber wir kriegen es. Der Gott schon für dich und mich jetzt im Himmel bereithält. Gott hält für mich im Himmel bereit einen kompletten Körper. Da ist alles dran. Komplette Beine, komplette Hände, kompletter Kopf, komplettes Herz, komplette Nieren. Weißt du, auch wenn du irgendwo körperliche Defekte hast, vergiss das alles. Halt dich nicht an diesem Plunder, das vergeht alles. Eines Tages fressen die Würmer oder das Feuer. Aber wir haben von Gott einen neuen Körper. Einen neuen Körper. Das ist schon bereitgestellt. Wir haben einen kleinen Jungen gehabt, als in der Nachbarschaft in Stuttgart. Dann, ja, wir reden, wo der herkommt und was das ist. Ich komme vom Himmel, sagt er. Ja, dann fragt die Person, die daneben stand, ja, wie bist du vom Himmel runtergekommen? Ja, mit Flügeln. Und wo sind deine Flügel? Die sind im Schrank, meine Mutter hat es versteckt. Die kriege ich erst, wenn ich nachher brauche, wenn ich wieder in den Himmel gehe. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Die Flügel sind aufbewahrt. Das hält schon bereit, verstehst du? Die Engel werden kommen und die werden uns heimtragen. Ich werde nie vergessen, ich bin am Bett von einem älteren Mann, einem Opa, liegt im Sterben. Und plötzlich macht er die Augen auf und hat die ganze Zeit nichts gesprochen und sagt, hier sind Vögel. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass hier in diesem Sterbezimmer irgendwie eine Schwalbe oder eine Taube oder ein Spatz wäre, das sind Vögel. Aber da sagt er, ja, diese Vögel, die kommen und holen mich ab. Fand ich toll. Mir hat sie das hinterher gezündet, das waren Engel. Und die Engel werden kommen und die werden die Erlösten sammeln von allen vier Himmelsrichtungen. Wie komme ich in den Himmel, verstehst du? Meine Mutter hat die Flügel im Schrank versteckt, bis ich wieder in den Himmel gehe. Weißt du, Gott hat Flügel für dich bereitet. Auf Adlers Flügel getragen, über das tosende Meer. Das sind wir, Gottes Kinder, wir werden hindurchgetragen. Das hat Gott alles im Himmel für dich bereitgestellt. Hoffnung. Wenn du diese Hoffnung nicht hast, wenn du nicht wirst wie ein Kind, so wie dieser Bub mit den Flügeln, du wirst ohne Hoffnung laufen. Aber du weißt, meine Flügel sind irgendwo hier im Raum. Ich sehe das nicht. Wie heißt es hier? Sie richtete sich auf das neue Leben, das Gott schon für uns im Himmel bereitgestellt hat, als einen Besitz, der niemals vergeht und verdirbt oder aufgezehrt wird. Ich finde es toll. Wir haben einen Besitz, das nie verbraucht wird. Immer wieder kommt was Frisches, nie verdirbt, nie aufgezehrt wird. Du kannst nehmen und nehmen und nehmen. Und das ist der Segen Gottes. Endlos. Endlos. Und das ist für dich bereitgestellt. Morgen werde ich über die Verheißungen Gottes sprechen. Die Verheißungen Gottes sind mir so groß. Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben. Wir sollten die nur noch in Anspruch nehmen. Die Verheißungen, die verpuffen, wenn wir sie nicht gebrauchen. Wenn wir nicht sagen, Herr, hier steht es geschrieben, das, was du mir versprochen hast, das will ich haben. Hoffnung. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn du keine Hoffnung hast, wirst du auch nicht Mund aufmachen und nicht beten. Dieser ganze Segen, die ganze Herrlichkeit ist im Himmel bereitgestellt. Hier bist du vielleicht ein armer Tropf, Entschuldigung, aber Gott segnet die Armen. Bist vielleicht ein armer Tropf, aber für dich ist eine Herrlichkeit vorbereitet, was kein Auge gesehen hat. Denk an Lazarus. Hier lecken die Hunde seine Wunden. Hier lebt er von den Brosamen, die von seines Herrn Tisch fallen. Aber dort ist er in Abrahams Schoß und vergnügt sich und sagt, Halleluja, mir geht's gut. Es hat sich gelohnt, hier durch das Elend zu gehen. Es war nicht vergeblich. Und es verdirbt nicht und vergeht nicht und wird nicht aufgezehrt, dieser Besitz, den Gott für dich gegeben hat. Wenn du das nicht weißt, dann drehst du dich immer im Kreis und suchst, wo ist da was? Und dann lese ich hier weiter beim Petrus. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit allen offenbar wird. Wir sind noch gar nicht fertig. Wir denken, hier dieses irdische Leben, was du siehst, das ist alles. Nein, Gott hat uns noch viel mehr zu geben. Sei voller Hoffnung. Sei schwanger. Ja, voller Hoffnung. Entdecke, was noch alles so auf dich wartet. Ja, wir werden einmal wiederkommen. Wir werden einmal mit Christus regieren. Wir werden einmal auf dem Thron sitzen. Weißt du, das ist doch was ganz Tolles, als auf diese Holzstühle hier zu hocken. Verstehst? Das ist ganz was anderes. Wir müssen nicht verzweifeln und verzagen, ist das wirklich alles gewesen? Ich habe hier in der DDR eine DDR-Größe oder in Ostberlin eine DDR-Größe beerdigt, der mit Wilhelm Pieck und all diesen großen Politikern mitgekämpft hat und die DDR aufbauen wollte. Ich durfte als Pastor sagen, was ich wollte. Ich muss nur einen Satz sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Verstehst du? Und ich bin nach Hause gegangen, ich habe die Rede und die Predigt gehalten, aber ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ich frage dich, ich frage mich selber. Ich habe mich selbst gefragt, Matthäus, kannst du dein Ideal verwirklichen? Hast du dein Ideal verwirklicht? Oder ich könnte irgendeinen anderen Prediger, Pastor fragen oder Evangelisten fragen, einen Bischof fragen, den Papst fragen, konntest du dein Ideal verwirklichen? Du hast das und das geschafft. Du hast etwas erreicht, aber konntest du dein Ideal verwirklichen? Eigentlich kann kein Mensch auf dieser Erde sein Ideal verwirklichen, wenn er ehrlich ist. Er kann so tun, als ob. Aber ich habe die Hoffnung, wenn ich bei Gott bin, er wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Und dann werde ich mein Ideal verwirklichen. Ich werde mit Christus regieren. Da werde ich von einem Ende zum anderen fliegen, zum Jupiter, Mars und Venus und all diese Planeten, Galaxien. Das, was ich hier gar nicht geschafft habe. Ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen. Und wenn ich ehrlich bin, in so vielen Bereichen, du hast Kinder großgezogen, hast dein Ideal verwirklichen können. Was ist aus deinen Kindern geworden? Du hast eine Firma aufgebaut, hast Geld gespart. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Das ist mir unter die Haut gegangen, dieser Satz später für mich selber, nachdem der schon längst unter der Erde war. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Wenn du diese Hoffnung nicht hast, die lebendige Hoffnung des Glaubens, den lebendigen Gott, du kannst dein Ideal nicht verwirklichen. Und guck mal, Paulus konnte auch sein Ideal nicht verwirklichen, kam ins Gefängnis, wollte nach Spanien gehen und alles. Hat er sein Ideal verwirklicht? Die anderen sind als Märtyrer gestorben, die anderen Aposteln. Konnten die ihr Ideal verwirklichen? Und ich sage, jeder, der über diesen Planeten Erde geht, der kann sein Ideal nicht verwirklichen. Da steckt eine große Wahrheit drin. Aber wir haben diese lebendige Hoffnung. Wir werden einmal mit bei Jesus sein und wir werden unser Ideal verwirklichen. Wie heißt es hier? Das liegt schon für uns bereitet. Ich habe mal einen Traum gehabt von meinem persönlichen Leben. Ich bin mal irgendwie, ich habe über mein Leben nachgedacht. Und wenn du über dein Leben nachdenkst, kriegst du auch solche Träume. Über mein Leben nachgedacht. Und ja, ich liege da und schaue und sehe einen fantastischen jungen Mann, nicht keinen alten Mann, sondern einen jungen Mann, dynamischen Mann, mit strahlenden Kleidern, gestiefelt, mit glänzenden goldenen Stiefeln, der steht da. Und da habe ich gesagt, Herr, wer ist das? Dann hat der Herr zu mir etwas gesagt, das wirst du einmal sein, wenn du bei mir bist. Dieser strahlende, junge Mann, dieser dynamische Mann, mit gestiefelt, mit goldenen Stiefeln, strahlenden Stiefeln, ich weiß gar nicht warum, aber das kam mir nachher, das Evangelium zu treiben. Das wirst du einmal sein. Da habe ich gesagt, danke, Herr, gut, dass ich weiß, dass ich nicht nur aus Haut und Knochen bestehe, sondern dass ich ein dynamischer Mann, dass dieser Kerl schon bei dir parat steht, das ist dein Original, hat der Herr zu mir gesagt. Hier konntest du dein Ideal nicht verwirklichen, aber bei mir in der Herrlichkeit wirst du dich verwirklichen können und ich werde das alles wohl machen. Ich werde nie vergessen, ich muss einen alten Russlanddeutschen beerdigen, der, ich glaube 83 war, der hat sich bekehrt, konnte gar nicht mal getauft werden, weil das so schnell ging dann nachher mit dem Mann, der starb. Und dann überlegte ich, Herr, was soll ich am Grab sagen bei diesem Bruder? Er war ein Christ, hat sein Leben Jesus gegeben. Aber das war alles, was er getan hat. Und sein Leben aber irgendwo gelebt, in Kriegsgefangenschaft gewesen. Und ja, so viele negative Dinge in seinem Leben getan. Und dann musste ich die Beerdigung halten. Und ich bei dieser Beerdigung, ich wusste wirklich nicht, was ich sagen soll. Und ich stand da und blätter so in der Bibel und suche in der Bibel ein passendes Wort. Und dann gibt Gott mir eine Bibelstelle, der hat mir mehr gegeben als der Trauergemeinde. Und er wird all unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Er, der liebe Gott, der hat nicht geschafft die Taufe, der hat nicht geschafft, dass er für den Heiland was groß tut oder groß gibt oder macht und so weiter. Aber der Herr wird allen unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Mach dir keine Sorgen. Das ist Hoffnung für unser Leben, ihr Lieben. Du solltest dein Original mal sehen, wie der aussieht. Der hängt bei Gott schon im Schrank und wartet schon, bis du kommst und deinen Platz einnimmst. Da kommst du so als Opa, verstehst du, und mit dem Stock, und dann stehst du und sagst, Herr, das bist du, nicht das, was du hier auf dieser Erde Griechen gemacht hast. Nein, du bist hier diese dynamische Person. Das bist du mit den Stiefeln. Hoho. Da kannst du marschieren. Du, da kannst du auf Schlangen und Skorpione treten. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Stiefeln so, warum das mich so beeindruckt hat damals in dieser Vision. Ich hätte lieber gesehen, wie ich mit dem Gesicht ausschaue, ob ich einen Heiligenschein habe. Nein, aber die Stiefeln waren das, was mich so imponiert haben. Und der Herr sagt, ich fange ganz unten an mit dir. Das bist du. In Jesus entdeckst du die Hoffnung. Er wird all meinen Mangel ausfüllen. Deshalb, ich mache mir keine Sorgen, ob ich das schaffe oder nicht. Ich mache mir auch keine Sorgen, wenn ich als Christ versage und Fehler mache und schwach werde und sündige und zusammenbreche und am Schluss vielleicht blemblem bin. Ja, weißt du, wie viele Menschen, heilige Menschen, sind am Schluss verrückt geworden, wahnsinnig geworden. Hier liegt auf dem Bergfriedhof in Steglitz liegt der Gründer der Pfingstgemeinde, Jonathan Paul. Und Jonathan Paul, der hat sein Leben lang Gott gedient, in unserem Pfingstjubel Haufen Lieder geschrieben und Gott geehrt und gepriesen. Und am Schluss ist er so weit, das ist eine Geschichte, ich kann nicht glauben. Weißt du, habe ich wirklich das Ziel, erreiche ich wirklich das Ziel? Komme ich wirklich zum Herrn? Verstehst du? Zweifelt an seine Gotteskindschaft. Und der Teufel versucht, einen fertig zu machen. Du hast nicht alles getan, was er hättest tun sollen. Du hast nicht gelebt, wie du hättest leben sollen. Du konntest dein Ideal nicht verwirklichen. Bis dann ein Bruder zu ihm kommt und auf die Schulter klopft und sagt, Jonathan, du hast gedient mit deiner Kraft, mit deiner Möglichkeit, mit deinen Fähigkeiten. Der Herr ist mit dir. Kopf hoch und jetzt geh in die Ewigkeit. Und kurze Zeit später ist er gestorben. Verstehst du? Lass nicht den Kopf hängen. Habe ich wirklich alles getan? Habe ich wirklich fromm gelebt? Habe ich wirklich die Heiligung, weißt du, bei ihm ging es um die Heiligung, dass er wirklich die Heiligung richtig auslebt, richtig verkündigt. Und wenn du anfängst, nach der Heiligung zu trachten, du wirst immer merken, da fehlt noch was. Da fehlt eine ganze Menge. Trachte nach der Heiligung, ohne welche Gott nicht sehen wird. Und das war beim Jonathan Paul ein großes Problem. Habe ich es geschafft? Und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja. Das Ideal, das du hier nicht verwirklichen konntest. Was? Ja, die meisten Pastoren, verstehst du, die meisten Prediger, die haben so großen Glauben, Berge versetzt. Reinhard Bonnke, ein riesiges Zelt für 30.000 Leute. Verstehst du, das Zelt irgendwo verrostet jetzt in Kairo. Und selber hat er Prostatakrebs. Verstehst du? Und anderen hat er Heilung gepredigt. Oder schau den Billy an. Verstehst du? Wie schön wäre es, wenn er da rummarschiert. Ich kenne ihn noch, dann da ging er hier so vorbei. Verstehst du? Ja, der hat ganz anders gepredigt. So kennt die vielleicht gar nicht, die Billy jetzt neu kennengelernt haben. Der war viel dynamischer. Aber du siehst, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Wir gehen in unserem Leben irgendwann eine Phase, wo wir gelähmt werden, auf Seite genommen werden, ins Bett gesteckt. Verstehst du, ja? Und dann liegst du da, im Rollstuhl. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und Gott wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja, das ist das Wort Gottes für mich. Alles andere kannst du vergessen. Hoffnung. Wir sind Hoffnungsprediger. Und ich möchte Hoffnung weiter predigen. Gib dich nicht auf. Verzweifle nicht. So wie dieser Bruder, ein Evangelist, der Mann Gottes, dem Jonathan auf die Schulter haut und sagt, du, Kopf hoch, du stehst bald beim Heiland vor seinem Thron. Und dann wirst du belohnt. Und dann wirst du, ja, eingekleidet mit den goldenen Stiefeln, Lendenschurz, ein Panzer, die ganze göttliche Waffenrüstung. Wir denken manchmal, die ganze Waffenrüstung, dieses hier für diese Ehre. Geschwister, ich möchte euch eines sagen, vergisst alles, was für diese Ehre ist, überhaupt nichts. Wir sind für den Himmel geschaffen. Die ganze Waffenrüstung Gottes, da stehen diese Helden des Herrn. Die sind für den Himmel. Da wirst du mit diesen Königsgewändern eingekleidet. Für diese Erde, da reicht dir die Zunge. Die muss nur gut rausstrecken können. Denn die Zunge ist ein kleines Ding und steuert große Schiffe. Hier sollen wir unsere Worte gebrauchen und ein Versprechen zum Berg, zum, was weiß ich. Das sind, wir brauchen hier diese große Waffenrüstung gar nicht. Die brauchen wir nachher in der Herrlichkeit. Wir werden mit Christus strahlen, glänzen und als Abglanz seiner Herrlichkeit sein. Hoffnung. Der Herr erfülle euch mit der Hoffnung, mit Frieden und Freude. Im Evangelium heißt es immer wieder und berichtet den Trauernden, den Hoffnungslosen, den Verzweifelten, den Weinenden, den Trauernden, sagt ihnen, Kopf hoch. Und genau das ist, was wir tun sollen. Unser Auftrag ist nicht, irgendwie vom lieben Gott den Leuten zu erzählen, von der reinen Wahrheit und von der reinen Lehre. Unser Auftrag ist, den Leuten auf die Schulter zu klopfen, Kopf hoch. Das ist unser Auftrag. Geh hin und du musst die Leute nur ermutigen, mehr nicht. Der Heilige Geist wurde uns gegeben, um Leute zu ermutigen. Kopf hoch, Schwester. Schau nach oben. Schau nicht auf deine Probleme. Schau nicht auf deine Schwierigkeiten. Schau nicht auf deine Ängste. Schau nicht auf deinen Mangel. Schau auf den Herrn. Das ist alles, was wir tun müssen. Und das habe ich mehr und mehr begriffen. Wenn ich mein Ideal verwirklichen will, ich muss nur die Leute ermutigen. Und das tue ich. Und das versuche ich, so gut ich das kann. Kopf hoch. Ihr könnt natürlich euch Buße predigen, dass ihr auf die Knie rutscht und sagt, oh Gott, ich arme Sünder. Könnte ich auch. Aber das ist Panikmache. Wir müssen keine Panik machen, sondern wir müssen die Leute ermutigen, Hoffnung bringen. Du kannst sowieso dein Ideal nicht verwirklichen. Du kannst auf den Bauch rutschen, wenn du willst. Also Büßer. Du kannst dich kasteien und geißeln. Das wird dir nichts bringen. Du kannst nicht das Ideal erfüllen. Christus hat das Ideal erfüllt, jetzt vollbracht. Und du kannst nur sagen, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist, was Gott mich gelehrt hat in der letzten Zeit. Mehr und mehr. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mehr brauche ich nicht. Mehr will ich auch gar nicht. Wir sollen in die Welt hinausgehen und verkündigen, der ganzen Schöpfung sagen, Kopf hoch. Mir hat das gefallen, dieser Bruder, dass er zu diesem Mann Gottes geht. Vielleicht musst du auch zu manchen Mann Gottes, zu mancher Frau Gottes hingehen und auf die Schulter klopfen, die vielleicht in der Sterbestunde liegt, am Boden liegt, nicht mehr weiter weiß. Wart, du stehst bald in ein paar Minuten vor dem Herrn. Bestell dein Haus und lasst uns marschieren in der Armee Gottes. Es gibt Hoffnung für Hoffnungslose, Kraft für Kraftlose, Leben für Sterbende. Kopf hoch. Weißt du, der Erfolg, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Erfolg ist relativ. Weißt du, was ist Erfolg? Eine große Firma, ein Manager zu sein, ein großes Haus zu haben, eine tolle Familie, tolle Freunde, Partner, tolle Gemeinde. Ist das Erfolg? Das ist alles Käse. Entschuldigung. Das ist alles Käse. Das ist nicht Erfolg. Das bleibt alles hier, zerfällt alles. Wo sind ihre Reiche? Wo sind ihre Sprachen? Wo sind ihre Münzen? Wo sind ihre Bauten? Wo sind ihre Armeen? Der Napoleon, stell mal vor, der wollte nach Amerika auswandern am Schluss. Nach St. Helena, verstehst du, kam er auf die Verbannung, nach Waterloo. Versteht, nach Amerika. Wo sind die Großen und Starken? Die konnten alle miteinander ihr Ideal nicht verwirklichen. Weißt du, was unser Ideal ist? Schaffet mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Herr, dass ich bei dir mal bin. Dass ich mal das Ziel erreiche. Dass ich mein Heil schaffe. Ich. Und weißt du, Josua spricht ein Gebet. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Weißt du, was das heißt? Ich und alles, was ich habe, was ich bin, ich möchte dem Herrn dienen. Was ihr macht, rutscht mir den Puckel runter. Ich möchte dem Herrn dienen. Das war sein Ideal. Hast du, denk drüber nach. Es gibt Hoffnung. Es gibt eine lebendige Hoffnung. Aber wir müssen die Prioritäten ganz anders setzen. Und weißt du, wohin, worauf? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann erst wird euch alles solches zufallen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nach Jesus. Nicht nach der Gemeinde. Nicht nach den religiösen Typen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Weißt du, was das bedeutet? Dass du würdig empfunden wirst, ob du dein Ideal verwirklichst oder nicht. Und ich sage euch, mancher Mörder hat das Ideal Gottes besser verwirklicht als mancher Scheinheilige. Ob du das verstehst oder nicht? Verstehst? Der hat das getan, was er tun sollte. Der Judas, wir schimpfen auf diesen Kerl. Der hat den Herrn verraten. Aber ohne den Judas wäre Jesus nie ans Kreuz gegangen. Ohne Judas wäre das Heil nie zustande gekommen, in aller Ehrlichkeit. Ärgernisse müssen kommen. Und wehe dem, durch wem die Ärgernisse kommen. Der arme Kerl hängt am Strick. Der hat gehofft, er würde Israel befreien. Und der Schuss ging nach hinten. Und vielleicht auch in deinem Leben, manchmal geht der Schuss nach hinten. Du hast gehofft, jetzt wird der Heiland was machen. Jetzt wird er aufstehen. Und nix, dann stellt er die Hände und sagt, nehmt mich, ich bin's, lass die anderen gehen. Und dann, wenn ich jetzt genau angucke, nach dem, was sich die Leute damals von Jesus vorgestellt haben, halte ich fest, sonst fällst du vom Stuhl. Weißt du, die haben sich vorgestellt, er wird das Reich Israel aufrichten. Was ist gewesen? Ans Kreuz ging er, hat sich festnageln lassen. Und als sie sagen, steig runter, er hätte runtersteigen können, er ist aber nicht runtergestiegen. Er hat sein Ideal von menschlicher Seite nach menschlicher Perspektive nicht erreicht. Starb als ein Versager, elender, erfolgsloser, nicht einmal, sogar seine besten Schüler haben ihn verraten, sind weggelaufen. Nur noch die arme Mutter steht am Kreuz. So starb Jesus. Warum? Weil er ein Ziel hatte, die Erlösung zustande zu bringen. Ein anderes Ideal. Er hat das göttliche Ideal vor Augen gehabt. Und Geschwister, und wir müssen genauso das göttliche Ideal vor Augen haben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Dann mit dem Haus und dem Auto und mit dem Geld und mit dem Segen und all diesen Dingen. Gläubige Menschen, sie sollten eigentlich ganz andere Prioritäten in ihrem Leben setzen. Herr, auf dass ich dich gewinne. Und wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Weißt du, was das heißt? Mich interessiert Himmel nicht und mich interessiert die Erde nicht. Wenn ich dich habe, denn du bist über allem. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Dann interessiert dich, werde ich in Jerusalem Straße Nummer 17 wohnen. Verstehst? Oder wie nah? Nein, das wird mich gar nicht interessieren, weil es wird kein Jerusalem mehr geben und es wird kein Israel geben, wird all diesen ganzen Plunder nicht geben. Es wird nur noch den Thron Gottes geben und die Gegenwart Gottes. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Jesus gibt uns, was wir brauchen, damit wir dorthin kommen, wo wir hinkommen sollten. Und nicht weiter. Damit wir unsere Berufung erreichen. Und unsere Berufung ist, dein Wille geschehe. Das ist unsere Berufung. Mehr nicht. Und was ist der Wille Gottes? Ja, das ist eine ganze Menge. Würde mir der Abend heute nicht ausreichen, dann bin ich noch morgen früh hier. Weißt du, der Mensch, der unter Gott steht, der lässt sich gefangen nehmen, der lässt sich binden, der lässt sich zu Schnecke machen, der lässt die Dinge gehen, er macht nichts aus. Er weiß sowieso, dass alles, was ich hier habe, ist verloren, wenn ich dich habe. Weißt du, was das bedeutet? Hoffnung. Du brauchst diese lebendige Hoffnung. Und das ist diese lebendige Hoffnung, was dir Freude und Frieden gibt, wenn ich dich nur Gott bekomme. Wenn ich nur mich an dir festhalten kann, dann muss ich nicht vieles in der Welt erreichen. Gott hat zu mir, und ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, was er mir alles so gezeigt hat. Gott sagte mir, wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Wenn du dich nicht aufgibst, und wie schnell geben wir uns auf? Ach, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, habe keine Lust mehr. Wenn du dich nicht aufgibst, es liegt in deiner Macht, sich festzuhalten an der Hoffnung, am Strohhalm, auch was das alles ist. Oder halte dich an diese natürlichen Dinge. Zuerst einmal, da gibt es so viel Natürliches, halte dich an Mutter Erde, an der Natur. Sag, oh Gott, ich halte mich am Knoblauch, am Zwiebel oder was auch immer ist. Irgendwas wird mir helfen. Halte dich fest. Und ich sage dir eines, in der Natur steckt so viel Lebenskraft. Fang an, dich festzuhalten an der Natur. Werde ganz normal und ganz natürlich. Komm runter. Sei nicht so geistlich. Wir müssen, weißt du, bei Gott, und ich sage dir ein Geheimnis, wie Gott arbeitet. Gott fängt im Fleisch an und hört im Geist auf. Und bei den meisten Christen ist, sie fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Und das ist seitenverkehrt. Und das ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Fang an im Fleisch, im Natürlichen, mit Erde, buddel dein Loch raus, steck eine Zwiebel rein, und dann im Geist, und dann siehst du, und genauso im Geist geht es weiter. Gott sagt zu mir also, gib dich nicht auf, ich gebe dich nicht auf, egal was es ist, egal was passiert, egal wie es geht, egal wie es zugeht, der Wille Gottes geschieht, hier, und lass es zu, erlaub es. Denn Gott ist auch der Herr der Erde. Und Gott fängt hier mit der Natur an. Frühling, Ostern. Und wenn du draußen im Park siehst, wie das Gras wächst, leg dich auf den Bauch und dann hörst du rascheln. Und du merkst, genauso, Herr, fange ich auch zu wachsen an. Dein Wille geschieht. Ob es dem Teufel passt oder nicht, dein Reich kommt, ob es dem Teufel recht ist oder nicht, oder aus den Ungläubigen recht ist oder nicht, dein Reich kommt, dein Wille geschieht, es fällt zu, ob die Leute erlauben oder nicht erlauben, zugeben oder nicht zugeben. Seit der Auferstehung Jesu ist unser Leben nicht mehr hoffnungslos. Ja, ich muss euch noch etwas sagen, es wird euch schockieren. Jemand rief mich an und sagte, und erzählt mir Probleme und. Und dann musste ich dem Menschen sagen, das halte ich fest, nicht die Dämonen draußen in der Luft irgendwo. Ich habe gesagt, Bruder, Entschuldigung, aber der Herr sagt mir, der Teufel, das bist du. Verstehst? Du kannst Gott sein und du kannst Teufel sein. Der war so geschockt. Du bist der Teufel. Weißt du, nicht die Dämonen. Die Leute spinnen vor lauter Dämonen heutzutage. Weißt du, der Teufel ist hinter mir. Du bist der Teufel. Der war so geschockt, dass er gleich aufgelegt hat, aber der hat ein paar Minuten später wieder angerufen. Der sagte, ich verstehe das nicht genau. Ich habe gesagt, weißt du, uns kann der Teufel kontrollieren und uns kann Gott kontrollieren. Und das ist, wer in uns ist, wer uns beherrscht, wenn wir die Tür aufmachen, der Wolf, den wir füttern, dieser Wolf wird siegen. Du, der war geschockt. Hoffnung. Und wenn ich Jesus in mir habe, habe ich Hoffnung. Da habe ich Hoffnung, da schaffe ich das. Er ist in mir. Und wir sollen ihm gleichgestaltet werden, dass du am Schluss Jesus als Jesus aussiehst. Wir sollen sein Ebenbild sein. Verstehst du, ich kann Teufel sein und ich kann Gott sein. Entschuldigung, verstehe, wenn du verstehen kannst, sonst vergiss es, überhör es. Vielleicht lernst du es später. Und vielleicht wirst du es später brauchen. Dann wirst du sagen, der Bruder Matthäus hat sowas gesagt, was Komisches. Und das, ich muss nicht Angst haben, der Teufel ist hinter mir her. Der sitzt hier drin. In aller Liebe. Und ich muss im Willen Gottes sein und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich lasse zu, dass Gott sich in meinem Leben verwirklicht. Die Engel sich in meinem Leben verwirklichen. Jesus hat dem Teufel die Macht genommen, der hat nichts mehr zu melden. Aber wenn ich das erlaube, natürlich, weißt du, und demonstriere, der Teufel wollte, dass der Herr Jesus seine Schuhe abzieht, dass er Steine zu Brot macht, dass er fliegt. Der Teufel wollte, dass Jesus seine Schuhe abzieht. Und genau das ist, was der Teufel möchte, dass wir eine Schuhe abziehen, im Geist, im Glauben. Und all diese Reiche will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Eine Schuhe, verstehst du, Knicks machen. Und dann fliegt dir alles zu. Nein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Der Teufel versucht uns gefangen zu nehmen an unseren Gefühlen, Empfindungen, Verstand. Weißt du, und wo sitzt der Teufel? In meiner Grütze. In meinem Grips. Da sitzt er drin. Und ich muss sagen, nein, im Namen Gottes, nein. Ich bleibe hier unten. Und lieber fress ich Steine, als dass ich dir gehorche und die Steine zu Brot mache. Überleg einmal, wenn du mit Gott lebst, mit Jesus wandelst, stehst du auf der anderen Wellenlänge, dann brauchst all das Zeug nicht. Dann achtest du nicht auf die Äußerlichkeiten. Du lebst in der Hoffnung, weißt du, der Herr wird mich versorgen. Der konnte Israel mit Manna versorgen und er wird mich als armen Wüstling irgendwo in der Wüste auch mit Manna versorgen. Gott kann es. Er hat die Kraft im Himmel und hat auch die Kraft hier auf dieser Erde. Er kann das. Sein Wille geschieht. Und das ist perfekt. Der Segen ist vorbereitet für mich schon in der Herrlichkeit. Ich habe von einer brasilianischen Mutter, die hat 10 Kinder und ich glaube, da sind 6, 7 Kinder gestorben. Und diese Mutter, dann wurde mal interviewt, gefragt und in dieses Interview habe ich gelesen, dann sagte er, wissen Sie, all diese Kinder, die ich geboren habe und die nicht alt geworden sind, die gestorben sind, die sind alle bei Gott. Versteht? Und lieber, die sind jetzt gestorben, anstatt dass sie durch die Hölle gehen und nicht wissen, wie es weitergeht und vielleicht Räuber und Drogendealer werden, die sind alle bei Gott, diese kleinen Kinderchen. Wir haben eine ganz falsche Vorstellung hier im Westen vom Himmel und vom Reich Gottes. Wie viel Leid wird zum kleinen Baby erspart? Und manche müssen 100 Jahre alt werden. Und wie viel Leid und Elend muss er durchmachen? Was müssen seine Augen sehen und miterleben? Und dieses Baby in 10 Wochen ist tot, ist bei Gott. Wir haben eine ganz falsche Vorstellung vom Himmel und so weiter. Die meisten Leute haben keine Hoffnung. Christen auch, ganz besonders Christen, die leben ohne Hoffnung. Die leben in den Tag hinein, die denken nach, Hauptsache meine Heizung funktioniert, ich habe meinen Strom, mein Kühlschrank ist voll. Aber wenn das alles nicht mehr ist, verstehst du, der Herr hat mich verlassen. Mein Glaube hängt nicht an materiellen Dingen. Die sind wichtig, die sind gut, aber ich könnte das auch so leben. Lass dir nicht Sand in den Augen streuen vom Satan und dir das Leben vernebeln. Der Teufel kann alles. Der kann künstlichen Schnee erzeugen, der kann auch künstlichen Nebel erzeugen. Und alles so verdüstern und verdunkeln und betrüben. Entdecke deine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Gott, der Hoffnung, erfülle euch. Und da lebst du weiter. Wenn du diesen persönlichen Gott hast, egal was passiert, in Amerika, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ist das passiert. Da war ein junger Bursche im Bibelbelt und der war beim Zahnarzt und in der Sprechstunde im Wartezimmer. Der war so fromm von der Sonntagsschule. Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn. Weißt du, so richtig fröhliches, frisches Bübchen. Halleluja, preis dem Herrn. Dann kommt der Zahnarzt raus und sagt, du, hör mal, was ist denn da los? Oh, Doktor, hier, Marianengraben, wo das Meer am tiefsten ist, da hat Gott, der Herr meine Sünden begraben. Halleluja, preis dem Herrn. Dann hat der war ja armer Junge, Bauernjunge. Dann sagt der Arzt, dann gut Junge, du kriegst Sandalen von meinem Sohn, kriegst schöne Sandalen, du kriegst die Sandalen, wenn du nicht mehr Halleluja und preis dem Herrn hier rufst. Und dann war wieder was er da gefühlt oder erlebt hat. Dann schreit er, mit Schuhe oder ohne Schuhe, Halleluja, preis dem Herrn. Weißt du, das will gelernt sein, mit Schuhe oder ohne Schuhe, mit Segen und ohne Segen, Halleluja. Weißt du, es ist leicht, Halleluja zu schreien, wenn man gesegnet ist, wenn alles glatt geht, wenn du keine Schwierigkeiten hast. Ein Radioevangelist, ein guter Freund von mir, Samuel Fuhrer, hat diese Geschichte erzählt, ist schon beim Herrn und hat erzählt, er war nicht so hundertprozentiger Pfingster, weißt du, der mochte die ganzen Schreihälse, Halleluja, Lob und Dank und preis dem Herrn. Das ging ihm irgendwie zuwider, da war er irgendwo eingeladen, so Kaffeekränzchen, und da war auch so eine Schwester, die hat immer, Halleluja, preis dem Herrn, der Kaffee ist wunderbar, der Kuchen ist gut. Oh, Halleluja, preis dem Herrn, immer wieder so. Und dann sagte er, Mensch, kann die doch nicht die Schlappmaul halten, immer mit Preis. Die soll danken, wir haben fürs Essen gedankt, ist in Ordnung. Und so weiter, aber die hört nicht auf. Und dann ist die Schwester, die Kaffee einschenkt, verschüttet einen Kaffee. Und dann sagt, kannst nicht aufpassen, hier ist auf mein schönes Kleid. Dann sagt der Fuhrer, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Weißt du, da schreien die Leute nicht Halleluja, wenn ein Fleck im Kleid ist, wenn der Knopf abfällt oder sonst was. Verstehst du das? Wir sollen vorsichtig sein. Hoffnung, Gott der Hoffnung. Weißt du, Gott korrigiert uns. Weißt du, Gott erlaubt es, dass da jemand ja verschüttet, gerade extra. Und das war der Dienst Gottes, verstehst du? Vielleicht hat ein Engel noch geschubst, die Kanne. Damit man endlich mal jemand sagen kann, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Verstehst du die Geschichte? Verstehst du die Zusammenhänge? Verstehst du, was ich sage? Wo der Teufel sitzt und wo Gott sitzt? Gott ist immer der daseinende Gott, der persönliche Gott. Ein Gott der Liebe, ein Gott des Friedens, ein Gott der Freude. Und das kannst du überall so richtig ausgelassen mit Gott leben und wandeln. Henoch wandelte mit Gott. Ist das nicht toll? In einer gottlosen, heidnischen Zeit, er wandelte mit Gott. Gott ist immer das, was du brauchst. Und genau da, wo du in Not bist, wenn du im Sturm bist, ist er Gott der Ruhe und des Friedens. Wenn du in Krankheit bist, ist er Gott der Gesundheit und Heilung und des Lebens. Immer das, was du brauchst. Er ist der daseinende Gott. Der daseinende Gott. Immer das, was du brauchst. Gott der Hoffnung. In welcher Schwierigkeit du auch bist, Gott ist da. Wer an Jesus richtig glaubt, der hat ein anderes Gottesbild, als das von der Kirche vermittelt wird. Weißt du, der Herrgott. Verstehst du? Den gibt es gar nicht als solches. Christus in uns. Wir sind ein Teil der Gottheit und der Ewigkeit. So, und weißt du, wenn du mit Jesus lebst, hast du plötzlich ein realistisches Gottesbild, bist lebensecht, wahrhaftig, und das bestimmt dein Leben und prägt. Nochmals Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch. Dass du platzt. Dass du so gesegnet bist. Ich werde nie vergessen, in Kreuzberg hier in Berlin, wir hatten einen schönen Gottesdienst. Wir haben Gott gelobt und gepriesen. Der Heilige Geist war da. Da steht so ein Mann, weißt du, Knöpfe spannen in seinem Hemd. Ein bisschen dicker war er. Steht da, oh Gott, ich danke dir. Oh, ich platze bald. Gott will dich segnen, dass du platzt. So voller Herrlichkeit, voller Dank, voller Lob, dass du alles vergisst um dich herum. Dann ist alles egal, was da passiert. Dass es dich gar nicht interessiert. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Frieden und Freude im Heiligen Geist. Ist total was anderes. Im Heiligen Geist sollen wir erfüllt sein. Dieser Glaube drückt sich ganz anders aus. Nicht, du hast Angst, bist in Panik, in Sorgen, aber du weißt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Und dann schaust du dich frei. Dieser Glaube beladet uns nicht, sondern erlöst uns, befreit uns. Da brauchst du nicht immer einen neuen Kick. Wenn Friede mit Gott, und das Lied wurde geschrieben, nachdem seine Kinder bei der Überfahrt ertrunken sind, seine Frau ebenfalls ertrunken ist. Verstehst du? Und da schrieb dieser Mann, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ist es schwer. Satan wütet, der Teufel ist los. Aber wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das ist, was wir brauchen. Das ist, was einem Hoffnung gibt. Und er wusste, war Rechtsanwalt, und er wusste, ich werde meine Familie bei Gott eines Tages sehen. Auch wenn sie unten im Meer irgendwo untergegangen sind. Weißt du, der Friede Gottes und die Freude Gottes ist unabhängig von äußeren Umständen. Ist unabhängig von äußeren Umständen. Weißt du, auch selbst mitten im tiefsten Leid, da spürst du, wenn Friede mit Gott, wenn die Tränen kullern, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, nicht wenn die Post abgeht, sondern wenn gar nichts mehr geht. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchbringt. Das ist eine ganz andere Haltung, ganz anderes Verhalten. Wer an Jesus glaubt, ist ganz anders eingestellt. Der ist immer konstant, kontinuierlich. Nicht immer Halleluja und dann wieder zu Tode betrübt. Das steht. Der ist anders programmiert, hat eine andere innere Haltung und verhält sich anders. Er weiß, ich bin erlöst, ist es egal, auch wenn ich jetzt sterbe, voller Beulen, voller Krebs, voller Tumore, voller Geschwüre bin, spielt keine Rolle. Ich habe von Gott einen neuen Körper, kerngesund. Du solltest einen Traum haben, da siehst du, wie du in der Wirklichkeit bist. Ich werde nie vergessen. Ich wollte immer wissen, wie passiert es, was erleben die Leute drüben im Jenseits. Und so im Koma, Scheintod und was auch immer ist. Und ich habe einen lieben Bruder kennengelernt, irgendwie durch meine Korrespondenz aus den USA, ein Baptistenpastor, der war tot, vom Blitz getroffen und war im Koma mehrere Stunden. Und ich wollte wissen, Bruder, wie war es drüben? Und er hat mir erzählt Sachen, der war eine ganze Woche bei mir in der Gemeinde, hat gepredigt, gelehrt in der Gemeinde und ich war fasziniert. Ich habe gesagt, danke Jesus, dass es solche Erfahrungen gibt. Er war Baptistenpastor und sagt, ich kannte so viele Leute, als ich dort im Jenseits war, habe ich gesehen, bei uns in Amerika gibt es, sagt er, keine Zahnärzte, so Gebiss und so weiter. Und da kam meine Schwester, die ist heimgegangen, Verstorbene, die hat alles gesehen im Jenseits und sagt, Bruder, schau her, meine weißen Zähne, schau her, meine weißen Zähne. Die war so begeistert von den weißen Zähnen. Und er hat mir erzählt, weißt du, wie Gott wird uns die ganzen Körperteile wiedergeben, die hier der Teufel zerstört hat und kaputt gemacht hat. Und dann hat er einen Kriegsveteran gehabt, weißt du, und der steht auch auf und sagt, auch heimgegangen mit einem amputierten Bein, verstehst du, der hat es hier im Leben nicht erlebt, wie Gott ihn wiederherstellt und das Bein wegwachsen lässt. Und dann steht er in der Ewigkeit und der Bruder kommt und begrüßt ihn und sagt, Bruder, schau, ich kann Fußball spielen, ich kann Fußball spielen. Und das hat meinen Glauben gestärkt, zu wissen, weißt du, wenn wir hier alles verlieren und alles loslassen müssen, wir werden von Gott komplette Körperteile wiederbekommen. Einen neuen Körper, Halleluja! Das ist die Hoffnung, die wir haben. Einen neuen Körper vom Herrn und einen vollendeten Körper. Meine Füße, die können nicht alles. Aber diese neuen himmlischen Füße, du, die werden ganz flink sein. Ich kann Fußball spielen. Und so vieles andere mehr. Ich war begeistert. War begeistert. Gib dich nicht auf, auch wenn du vieles aufgeben musst in diesem Leben. Dir wird vieles nicht erspart. Ich möchte nur ganz kurz ein paar andere Sachen noch geben. Römer Kapitel 15 nochmals. Dieser geistliche, göttliche Friede, den der Herr uns schenkt. Frieden, was die Welt nicht geben kann und die Welt nicht nehmen kann. Das ist dieser Friede. Das ist diese Hoffnung. Die Welt kann dir das nicht geben. Weißt du, die Welt, die bedauert, der arme Kerl hat sein Bein verloren. Der hat keine Zähne mehr. Oder sonst was. Verstehst du? Du wirst bedauert. Aber eigentlich, wir Kinder Gottes sind nicht zum Bedauern, sondern wir sollen uns freuen. Der Herr wird all das wieder erstatten. Hoffnung ist ein Geschenk. Und zwar nicht irgendein Trostpflaster. Weißt du, ich möchte euch kein Trostpflaster verteilen, erste Hilfe oder sonst was, dass ihr jetzt, naja, das kriege ich im Himmel wieder. Nein, du solltest selber erfahren, aus eigener Erfahrung, durch eigene Überzeugung, dass du weißt, meine Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Der Herr muss dir selber die Augen öffnen, sonst kapierst du das sowieso nicht. Wenn ich dir das erzähle, dann wirst du sowieso mir nicht glauben. Du wirst sagen, ja, der spinnt. Aber wenn der Herr dir deinen Verstand öffnet, weißt du, dann siehst du, meine Situation ist nicht aussichtslos. Ich habe Hoffnung. Und ich kann weitermachen. Gott wird mir helfen. Wie heißt es hier im Wort Gottes? Sorgt nicht euch um euer Leben oder was ihr essen werdet oder trinken werdet und dergleichen. Matthäus 6, Vers 25. Jesus sagt, kümmert euch vielmehr um das Reich Gottes. Es wird euch zufallen. Es wird auf dich einstürzen. Im Alten Testament ist über den Segen mal etwas Schönes, wird da etwas Schönes gesagt. Und der Segen wird euch übernehmen, weißt du, wie eine Welle. Du wirst übernommen. Der Segen wird euch übernommen und davontragen. Die Gesundheit wird euch übernehmen und davontragen. Hab eine biblische Perspektive als Christ. Gott steht zu seinem Wort, das wird morgen mein Thema sein. Ich lade dich schon ein. Komm. Weißt du, Gott wird deine Nerven wieder erstatten. Da wirst du Nerven bekommen wie Seilen, wie Stahlseile. Lass dich nicht unterkriegen. Mutter Teresa wurde einmal gefragt, sie tragen ja einen Ring, was ist mit ihnen los? Sind sie verheiratet? Sagt er, ja, ich bin verheiratet, aber mit Jesus. Ich bin mit Jesus verheiratet. Ja, und wie kommen sie aus? Dann sagt sie einen Satz, und ich möchte diesen Satz zitieren, was sie gesagt hat. Manchmal ist es sehr schwierig. Manchmal ist es sehr schwierig, mein Bräutigam, mein Freund, mein Jesus. Der macht nicht alles, wie ich das gerne so möchte. Aber ich liebe ihn. Aber ich liebe ihn. Manchmal ist es schwierig. Auch wenn du dem Heiland nachfolgst, es werden nicht alle deine Wünsche erfüllt. Manchmal ist es schwierig. Aber das Leben mit Jesus endet nie. Es wird schöner und schöner von Tag zu Tag. Der Heilige Geist, der von Jesus kommt, bleibt bei dir ewiglich. Das ist Hoffnung. Das ist schwierig, ja. Aber es wird schon gehen. Gottes Reich kommt nicht leer zurück. Wenn das Reich Gottes da ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann merkst du, da ist Freude und Friede im Heiligen Geist. Nicht Essen und Trinken, nicht Kleidung, nicht Äußerlichkeiten, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist, was es auch immer ist. Das bestimmt dein Leben, das führt dich und so weiter. Da musst du nicht verzweifeln und verzagen. Es gibt Hoffnung. Henoch, von ihm heißt es nochmals, er führte ein göttliches Leben. Überleg einmal, der führte kein normales Leben, sondern er führte ein göttliches Leben. Manche führen ein teuflisches Leben. Aber dieser Henoch lebte ein göttliches Leben. Was das auch immer heißt. Er hat sich an Gott orientiert, auf Gott gewartet und seine Zeit, die war schlimmer als unsere Zeit. Da gab es Dämonen. Die lebten leibhaftig auf dieser Welt. Lest mal die 1. Mose 6. Dämonen waren hier unten und wimmelte es nur. Die Menschen haben sich vermischt und halbe Teufel und halbe Menschen. Und hier Henoch, er wandelte mit Gott und er lebte ein göttliches Leben. Und ich sage dir ein Geheimnis, wir leben in einer antichristlichen Zeit. Auch du kannst ein göttliches Leben leben. Ein geistliches Leben leben. Ein normales, fröhliches Leben als Kind Gottes. Du musst nicht extrem werden. Das göttliche Leben ist das Leben im Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist, von der Freude Gottes. Oh, mit Schuh oder ohne Schuh, spielt keine Rolle. Menschen laufen Menschen nach. Sie suchen bei Menschen Hilfe. Je mehr sie das tun, desto schlechter geht es ihnen. Desto hoffnungsloser werden sie. Desto verzweifelter. Ja, ich war bei dem Geistheiler, ich war bei dem Befreiungsdienst, ich war in diesem Evangelisationswerk und ich war auf der Kurzbibelschule oder der Langbibelschule, welche Schule auch immer. Verstehst du, was hat mir gebracht? Gar nichts. Und ich sage dir, das wird dir alles gar nicht bringen. Nimm dich selbst und geh in die Kammer und mach die Tür zu. Oder auf deine Toilette und schließ die Tür zu. Und dann bleibst du dort, bis Gott zu dir gesprochen hat. Ich werde nie vergessen, mein Vater, ich habe ja gestern euch gesagt, mein Vater hat Hämorrhoiden gehabt. Der wurde auf der einen Seite wurde geheilt, dass er noch arbeiten konnte und alles. Und dann, die Hämorrhoiden sind nicht weggegangen. Und dann war er in der Toilette. Und dann kommt er aus der Toilette mal raus, wir heute noch ganz verklärt. Und sagt, oder Familie, sagt meiner Mutter, sagt er, wie ist Gott begegnet auf der Toilette. Und weißt du, der hat gebetet, gefastet. Hat Ärzte aufgesucht, hat alles Medikamente geschluckt, so viel er konnte, nur wegen den Hämorrhoiden, dass es weggeht. Vom Krieg hat er das alles mitgebracht irgendwo. So, und ist nicht weggegangen. Und dann kommt er raus und sagt, Kinder, mir ist der Herr begegnet. Und das hat man ihm angesehen, dass der Herr begegnet ist. Der war irgendwie verklärt. Und dann sagt er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade. Und dann hat er aufgehört, alle möglichen frommen religiösen Dinge zu machen, zu fasten, zu beten und Medizin zu schlucken und so weiter. Hat ganz normal gelebt. Und es ist weniger und weniger und weniger geworden. Und ich sage dir eines, lass dir an seiner Gnade genügen. Das ist die Hoffnung, die dich auf die Beine bringt und weiterbringt. Nur wer auf den Herrn baut und auf sein Wort hört, auf die innere Stimme hört, also die muss der liebe Gott auf der Toilette begegnen, in aller Liebe. Dass du sagen kannst, oh Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Mach keinen Zirkus. Mach keinen großen Umstand. Sei nicht so religiös. So überlebt man die Stürme, die Krisen. Lerne die Gangart Gottes in deinem Leben. Und die ist voller Hoffnung. Du weißt, der Herr ist bei mir, der wird mich nicht in den Stich lassen, der wird mir helfen. Ich muss noch ein paar Sachen ganz schnell sagen. Nimm dir Zeit für den Herrn. Und zwar sehr viel Zeit für Gott. Nimm dir Zeit für Gott, dass du mit ihm redest. Nicht mit Menschen. Nicht am Telefon quatscht. und nicht in der Seelsorge tratscht und nicht beim Psychiater auf der Couch irgendwo liegst. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit für Gott. Gott hat mir dieser Tage etwas gesagt. Weißt du, manchmal ist es ganz schlimm, was der liebe Gott sagt. Am besten würde ich es euch gar nicht sagen, aber Gott hat zu mir gesagt, weißt du, viele Leute nehmen sich keine Zeit für mich, dann müssen sie Zeit für den Arzt nehmen. 10-mal so viel Zeit. Und dann müssen sich andere Menschen Zeit für sie nehmen, damit das alles aufgearbeitet wird, weil sie sich keine Zeit für mich nehmen. Eine Gerichtsbotschaft. Knallhart. Und dann belastet man andere Menschen. Und es ist 10-mal schlimmer, weil man sich keine Zeit für Gott nimmt. Für den Herrn, für das Herz, für die Seele. Man hat Zeit für alles Mögliche. Für Konferenzen, für Tagungen, Seminare und so weiter. Der Gott der Hoffnung erfülle eure Herzen, dein Herz. Erfülle dich mit Glauben, mit Ruhe, mit Gelassenheit. Und dann musst du nicht mehr so viel Zeit im Wartezimmer verbringen. Das ist eine kostbare Zeit. Da könntest du was basteln, Bilder malen oder sonst noch was. Aber nein, du musst warten, bis der Nächste kommt. Und bis du an der Reihe bist. Gott soll dir die Last und will dir die Last abnehmen. Und hör, was dein innerer Arzt dir sagt für deine Gesundheit. Dein innerer Arzt. Nicht der im Kittel, im weißen Kittel, sondern dein innerer Arzt. Was sagt er? Was sagt dein innerer Berater? Unsere Hoffnung ist also innen drin begründet. Im Glauben, in Christus, im Heiligen Geist. Wir sind seine Kinder. Die Bibel ist voller Treue. Gottes beschreibt, wie Gott treu ist seinen Kindern gegenüber, wie Gott Menschen begegnet, dient, wie er einen führt, die Stürme stillt. Sogar ein Paulus, der hat 3-mal Schiffbruch erlitten und er sagt, der Herr war bei mir, hat mich jedes Mal gerettet. Jedes Mal. Hebräer 6, Vers 19. Die Hoffnung haben wir als einen Anker für unsere Seele. Es ist fest und sicher. Wir haben diesen Anker. Hat deine Seele einen Anker? Bei der Schifffahrt, wenn da Schiffe in große Stürme kommen, dann lassen die Seeleute einen Anker, bis es sich im Boden sich festhält. Und dann kann der Sturm wehen und machen, was er will. Aber wenn du keinen Anker hast, dann wirst du irgendwo gegen die Küste geschleudert und zerschellst. Hoffnung ist ein Anker, ein starker Anker in schwierigen Zeiten, in aufgewühlten Zeiten. Du musst nicht verzweifeln. Halt dich an das Wort Gottes, an die Verheißung, wie er dir gibt. Nicht mir, wie er dir gibt. Du brauchst deinen persönlichen Gott, deine persönliche Offenbarung, deine persönlichen Trostworte, dein eigenes Ostern, deine inneren Erfahrungen mit Gott in deiner Situation. Du kannst es vielleicht gar nicht vorstellen, aber Gott sagt, ich will dich trösten, wie eine Mutter einen tröstet. Und wie tröstet deine Mutter? Ach du Süßer, komm her. Oh. Wie eine Mutter. Gott will dich trösten, dich ganz persönlich in deiner Situation. Jesus hat alles getan, damit du in der Gnade Gottes die Gnade erlebst. Und zwar im Glauben und im Verstand. In deinem Bewusstsein, hier drin. In dieser Gehirnmasse. In aller Liebe. Hier beginnt das Leben. Hier beginnt das Heil, die Erlösung. So viele verstehen das Geheimnis des Glaubens nicht. Bitte Gott, dass Gott dir deinen Horizont sprengt. Eine Botschaft, die ich weitergeben möchte. Und ganz schnell jetzt, pass gut auf. Die hat der Herr mir vor einigen Wochen gegeben. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, irgendwo unterzukriegen. Habe gedacht, die muss ich euch hier heute Abend, weil ich über Hoffnung spreche, weitergeben. Und Gott hat mir gesagt, ich soll es euch sagen. Irgendjemand ist es, wo es jemand betrifft. Gott sagte, du hast schon genug gelitten. Du hast schon genug gekämpft, bist genug in Tiefen gewesen, hast genug Lasten getragen. Ich ziehe jetzt um dich herum eine Grenze. Irgendjemand ist es. Um den baut der Herr eine Mauer. Ich habe deine Hingabe und deine Liebe gesehen. Ich habe deine Opfer gesehen. Ich habe deinen Stress gesehen. Ich habe gesehen, du wartest und du hast genug gewartet. Jetzt kommt meine Zeit, dass ich dir helfe, dass ich dir beistehe. Ich habe deine Tränen gesehen, es ist genug. Du hast genug Schmerzen gehabt. Du hast genug gelitten. Du hast genug schlaflose Nächte gehabt. Du hast genug. Und ich mache deinem Elend ein Ende. Und ich möchte diese Hoffnung weitergeben, die Gott gegeben hat irgendwo. Und irgendjemand hört es in diesen Augenblicken. Und ich will dein Schicksal verändern. Frage nicht, wie wird es geschehen. Du musst mich nicht verstehen, sagt der Herr. Du musst es nicht verstehen. Ich sende meine Engel vor dir aus. Gestern haben wir gesprochen und ich will euch vorausgehen. Und hier, das, was Gott mir gegeben hat, ich sende meine Engel dir voraus. Sie werden für dich streiten, sie werden dich tragen. Sie werden den Kampf für dich übernehmen. Sie werden das erledigen, was du nicht erledigen kannst. Und sie kommen auch dorthin, wo du nicht hinkommst. Und ich schließe die Türen hinter dir zu. Und ich schließe die Türen auf, die noch zu sind. Weißt du, das hat Gott mir gegeben für dich, für irgendjemand hier. Du hast dich mit alten Dingen genug geplagt. Ich will dir was Neues geben. Ich will dich neu führen und leiten. Versteh diese Wahrheiten. Versteh, wenn du willst. Nimm das an und sag, Herr, ich habe Hoffnung. Mit mir wird es aufwärts gehen ab heute. Die Krise ist vorbei. Und noch das Wort, das lese ich hier noch ganz schnell, was Gott mir gesagt hat. Bis hierher konnte dein Feind kommen und jetzt muss er vor dir kapitulieren. Denn ab jetzt bin ich bei dir und du bist in meiner Gegenwart. Und nichts kann dich aus meiner Gegenwart, aus meiner Nähe reißen. Alles, was dein Feind dir verursacht hat, ist ab sofort zwecklos. Er muss sich von dir entfernen und dich in Ruhe lassen. Ich bin dein unsichtbarer Gott und dein Begleiter. Weißt du, nimm diese Worte als Zeichen des Aufbruchs. Nimm das, so wie ich das gemacht habe, für mich persönlich, diese gestiefelten, goldenen Stiefeln. Das bist du. Verstehst du, das ist für dich. Und Gott sagte hier weiter noch einen Satz. Ich befreie dich aus deiner Enge und aus deiner Gefangenschaft, aus deiner Unwissenheit, aus deiner Hoffnungslosigkeit. Ich befreie dich. Nicht Menschen, der Herr ist es, der dich befreit. Nicht der Pastor und nicht die Brüder und Schwestern, sondern der Herr ist es, der dich befreit. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Für all deine Kinder, du liebst deine Kinder und wir haben gute Hoffnung. Halleluja, wir umrunden diesen Kap der Stürme, der Anfechtungen, was ich da alles gelesen, was du mir gezeigt hast, Herr, es ist genug. Und jetzt bist du dran und jetzt bist du derjenige, der uns an die Hand nimmt und führt und leitet. Und keiner wird zu Schanden, der Gott vertraut. Halleluja, Herr, ich segne meine Geschwister und all die, die das Wort hören hier. Jesus, du möchtest die Menschen segnen und sie stärken am inwendigen Menschen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.